Schmerzmedizin konkret. Ein Podcast der Deutschen Gesellschaft für Schmerzmedizin.
Hallo und herzlich willkommen zu Schmerzmedizin konkret, dem Podcast der Deutschen Gesellschaft für Schmerzmedizin. Mein Name ist Silvia Maurer und ich bin wie immer Ihre Gastgeberin. Cannabis, ein Thema, über das wir schon häufig gesprochen haben. Wie wichtig die Unterscheidung ist zwischen Medizinalcannabis und Cannabis im Freizeitgebrauch oder welche Zubereitungsform bei Medizinalcannabis zu bevorzugen ist. Und heute werden wir es mit der geschlechtersensiblen Brille ansehen. Gibt es Unterschiede in der Anwendung und Wirkung von Cannabis bei Männern und Frauen? Welche Bedeutung hat dies in der therapeutischen Anwendung? Darüber spreche ich jetzt mit Frau Professor Dr. Dr. Bettina Pleiderer. Frau Professor Pleiderer hat Chemie und Medizin studiert, war Präsidentin des Weltärztinnenbundes und leitet seit 2005 in Münster die Forschungsgruppe Cognition and Gender, Institut für klinische Radiologie. Und sie machen noch ganz vieles mehr. Wir haben auch schon einige Podcasts zusammen aufgenommen, die echt toll waren. Und liebe Frau Pleiderer, ich freue mich ganz besonders, dass Sie heute wieder dabei sind.
Ja, liebe Frau Maurer, herzlichen Dank für die Einladung und ich freue mich auf unsere Gespräche.
Ja, und wir wissen ja, dass die Wirkung von Medizinalcannabis bei jedem Menschen sehr individuell ist. Wie der Körper darauf reagiert, könnte aber auch vom Geschlecht des Patienten abhängen. Und einige Studien deuten darauf hin, dass Frauen empfindlicher auf die schmerzlindernden Eigenschaften von Cannabis reagieren, während Männer möglicherweise anfälliger sind für die psychoaktiven Wirkungen. Gibt es hierzu neue Erkenntnisse? Wie können diese im medizinisch-therapeutischen Bereich von Nutzen sein? Ja, liebe Frau Professor Pleiderer, Cannabis in aller Munde, aber Cannabis, wissen wir ja, ist nicht gleich Cannabis und wir müssen deutlich unterscheiden, Cannabis-Freizeitbereich, Cannabis medizinisch angewendet. Und jetzt möchte ich Sie mal fragen, warum ist denn das so wichtig, dass wir da nochmal drauf eingehen, kurz?
Ja, ich finde es eine sehr wichtige Frage, weil ich merke, dass es immer wieder durcheinander gewürfelt wird. Der Unterschied ist ganz einfach. Letzten Endes geht es darum, auch wenn die Pflanze dieselbe ist, unterscheiden sich Zweck, rechtliche Rahmenbedingungen und die Qualitätssicherung ganz erheblich. Freizeitcannabis ist sozusagen etwas, was man in der Freizeit zur Entspannung oder Rauschwirkung konsumiert. Der Wirkstoff Tetrahydrocannabinol, kurz THC, schwankt dabei oft stark und die Qualitätskontrolle ist in vielen Fällen weniger stark oder streng, aber medizinisches Cannabis, und heute geht es ja darum, ist ein verschreibungspflichtiges Arzneimittel. Es wird eingesetzt, um Symptome oder Krankheiten zu behandeln, etwa wie chronische Schmerzen, Spastiken, Appetitlosigkeit und auch günstigen Einfluss auf bestimmte neurologische Erkrankungen zu haben. Und, das ist ganz wichtig, es gelten da ganz strenge pharmazeutische Standards. Also, das Produkt muss genau definierte Wirkstoffgehalte, Reinheit und Qualitätskontrollen erfüllen. Und es muss von Ärztinnen und Ärzten verschrieben werden.
Ja, das ist ja, denke ich, auch nochmal ganz wichtig. Und es darf eigentlich jeder Arzt verschreiben. Da gibt es auch Vorgaben, aber das haben wir schon in den verschiedenen Podcasts besprochen. Da müssen wir jetzt nicht mehr drauf eingehen. Wir wollen uns ja heute eher so mal drüber unterhalten, was ist denn so der Unterschied zwischen Frauen und Männern? Und Frauen sind ja bei der Benutzung von Cannabis doch anders in ihrem Gebrauch. Die nehmen es vor allen Dingen zur Therapie von Erkrankungen. Männer sind da im Freizeitbereich wohl mehr unterwegs. Gibt es dazu Erklärungen oder?
Ja, tatsächlich, wie Sie schon klar sagten, gibt es viele Studien, die sagen, Frauen nutzen Cannabis häufiger medizinisch. Und bevor ich aber das erklären kann, muss ich etwas über das Endocannabinoid-System erklären. Weil das ist wichtig, um es zu verstehen. Ich mache es aber ganz einfach, keine Sorge. Endokannabinoide werden eben von Zellen des Körpers produziert, also von unseren eigenen Zellen. Und die beeinflussen die Kommunikation zwischen den Nervenzellen beispielsweise. Ich könnte jetzt natürlich sehr lange drüber reden, aber ich möchte tatsächlich etwas über das Geschlecht hier nämlich gleich erwähnen. Es gibt zwei Haupttypen. Das eine ist der sogenannte CB1-Rezeptor. Und den geht es in diesem Thema. Und der CB2-Rezeptor ist auch noch von Bedeutung, aber nicht hier. Der hat was mit der Immunantwort zu tun. So, CB1-Rezeptoren befinden sich vor allem in unserem Gehirn und im zentralen Nervensystem. Sie sind eben verantwortlich genau für diese psychischen und körperlichen Effekte, über die wir wahrscheinlich nachher noch sprechen werden, wie Hochgefühl bei THC-Konsum, Schmerzen, Modulation und Stimmung. Und Frauen, und das ist das Wichtige, haben eine etwas höhere Dichte an diesen CB1-Rezeptoren im Gehirn als Männer. Erstens. Zweitens, Östrogene, das sind ja unsere weiblichen Sexualhormone, haben einen direkten Einfluss auf die Aktivität des CB1-Rezeptors. Das bedeutet, Östrogen steigert die Empfindlichkeit von diesem Rezeptor, vor allem während des Eisprungs. Und deswegen ist das so, und das haben auch viele Studien tatsächlich gezeigt, dass Frauen in dieser Zyklusphase, nämlich des Eisprungs, eine erhöhte Reaktion auf THC haben können. Und deswegen also haben sie eine bessere Wirkung, sind aber auch natürlich ein bisschen anfälliger für die psychoaktiven Effekte. Und letztens ist es so, ja, Testosteron, etwas vereinfacht ausgedrückt, hat eher eine reduzierende, dämpfende Wirkung auf diese CB1-Rezeptoren. So, und jetzt komme ich nochmal auf Ihre Frage zurück. Wieso nutzen Frauen Cannabis häufiger medizinisch, während Männer es häufiger im Freizeitkontext konsumieren? Der Unterschied, habe ich ja schon gesagt, liegt in der Empfindlichkeit der CB1-Rezeptoren in Abhängigkeit vom Geschlecht. Und Frauen spüren deswegen auch eine stärkere therapeutische Wirkung, besonders bei Schmerzen, Migräne und Menstruationsbeschwerden oder Angstzuständen. Deswegen nehmen eben Frauen tatsächlich Cannabis als medizinische Option viel stärker wahr. Zweitens ist es so, dass Frauen viel öfters chronische Schmerzen aufweisen, Migräne, bedingt vielleicht auch durch Autoimmunerkrankungen. Alles Indikatoren, bei denen eben medizinisches Cannabis eingesetzt wird. Frauen gehen tatsächlich auch öfters zum Arzt oder zur Ärztin, Schmerztherapeuten. So wird der Zugang zum medizinischen Cannabis wahrscheinlicher. Und wie Sie schon sagten, Männer nutzen es mehr im Freizeitkontext, haben grundsätzlich sowieso ein höheres Risikoverhalten, andere gesellschaftliche Normen und haben deswegen vielleicht auch ein bisschen weniger Hemmschwellen, das zu nutzen. Und Männer reagieren, das ist wieder Biologie, viel häufiger auf die Rausch- und Aktivierungseffekte von THC.
Wie stellt sich das dar? Also ich meine, ich hatte ja schon am Anfang gesagt, dass Männer vor allen Dingen für die psychoaktiven Teile anfälliger sind, möchte ich es mal nennen. Wie kann man das nachweisen oder welche Ideen gibt es dazu, warum es so ist?
Ja, das hat eben, wie gesagt, schon eben was damit zu tun mit diesen CB1-Rezeptoren. Ne? Also die Rezeptoren, die verantwortlich sind für die ganzen Effekte oder auch Symptomlinderungseffekte, gerade bei Frauen. Und an das THC geht eben an diesen CB1-Rezeptor. Und wir kommen vielleicht doch nochmal zur Biologie. Nämlich Frauen haben grundsätzlich ein bisschen höheren Fettanteil. Das heißt, THC liebt Fett und wird dadurch länger gespeichert. Das heißt, wir haben bei gleicher Dosis eine längere Wirkdauer, natürlich auch ein bisschen verzögerte Effekte. Und dann gibt es noch die Leber und es gibt bestimmte Enzyme, will ich jetzt gar nicht so in die Tiefe gehen, vielleicht auch die Fachmenschen, CYP2C9 und CYP3A4, die aber, und das ist das Wichtige, am Abbau von dem THC beteiligt sind. Und die sind bei Frauen einfach unterschiedlich aktiv. Und damit ist auch wieder der THC-Plasmaspiegel höher neben dieser Rezeptorempfindlichkeit. Und deswegen haben eben Frauen, auch wenn man jetzt über Nebenwirkungen spricht, stärkere Angstzustände oder Stimmungswanken oder können tatsächlich auch ein bisschen mehr Übelkeit entwickeln. Und Männer dagegen haben eben dann diese Suchtentwicklung bei etwas höheren Dosis. Und das hängt damit tatsächlich mit der Biologie zusammen.
Jetzt hatten Sie auch gesagt, dass die Hormone einen großen Einfluss darauf haben, also das Östrogen und das Testosteron und dass gerade THC auch während dem Eisprung besser wirkt. Und wir wissen ja auch, dass es sehr häufig eingesetzt wird bei der Endometriose zum Beispiel. Da besteht ja jetzt doch auch bei Frauen oft noch ein Kinderwunsch. Und hat das da Einfluss? Sollte man da vorsichtig sein? Was hat es überhaupt mit Fortpflanzungsfähigkeit zu tun?
Ja, bei Frauen würde ich da tatsächlich vorsichtiger sein, weil das Wichtigste ist gerade das THC, ja die aktive Komponente von Cannabis, kann durch die Plazenta hindurch zum Fötus gelangen und kann die Entwicklung des Kindes beeinflussen. Und man hat tatsächlich auch gefunden, dass Komplikationen während der Schwangerschaft wie niedriges Geburtsgewicht, Frühgeburt oder sogar entwicklungsbedingte Störungen auftreten können. Neben der Schwangerschaft ist es aber auch so, dass der langfristige Konsum auch das Risiko grundsätzlich für Fruchtbarkeitsprobleme beeinflussen kann. Zum Beispiel haben wir gehört, es kann den Menstruationszyklus Einfluss nehmen, es kann den Hormonzyklus wieder stören und natürlich auch die Eireifung. Und das sind ja alles Dinge, die überhaupt etwas damit zu tun haben, ob man überhaupt schwanger werden kann. Aber, und das ist jetzt sozusagen auch wichtig zu erwähnen, viele Frauen berichten gleichzeitig über die etwas steigernde Wirkung auf die sexuelle Lust und Entspannung, die eben durch Cannabis hervorgerufen wird. Gerade weil der Konsum ist ja eher kontrolliert und moderat beim medizinischen Cannabis. Also man sieht, es kann einerseits tatsächlich negativen Einfluss während der Schwangerschaft haben, kann zu Fruchtbarkeitsproblemen führen, aber es kann eben auch das sexuelle Erleben verbessern.
Und wie ist es bei Männern?
Oh, bei Männern ist es ganz spannend. Bei Männern ist es nämlich so, dass sich bei Männern es sich auf die Spermienbeweglichkeit auswirkt. Also, es gibt einige Studien, die haben gezeigt, dass Cannabis den Spermienfluss und die Beweglichkeit reduzieren kann. Es gibt sogar weitere Hinweise darauf, dass ein regelmäßiger Cannabiskonsum, zum Beispiel im Freizeit-Cannabis-Bereich, die Spermienzahl und die Qualität negativ beeinflusst. Und eine mögliche Erklärung ist, dass diese Cannabinoide die Produktion von Sperma in den Hoden stört, weil sie irgendwie einen Einfluss auf diese hormonelle Balance haben, die eben für die Spermienproduktion so notwendig ist. Also bei Männern ist es mehr Einfluss auf die Spermienqualität, die zu einer verminderten Fruchtbarkeit führen kann. Und bei Frauen ist es mehr über diese hormonelle Achse Einfluss auf den Fötus während der Schwangerschaft.
Und jetzt, wenn wir jetzt das für den medizinischen Bereich anwenden, da kennen wir jetzt bei den Opioiden, dass die Rezeptoren, und Sie haben ja gesagt, es gibt also auch diese CB1 und CB2-Rezeptoren, an denen das Cannabis wirkt. Bei den Opioiden, da passiert es dann ja, wenn sie lange Zeit gegeben werden, dass es eine Gewöhnung gibt und dann das Opioid auch nicht mehr so gut wirkt. Gibt es sowas bei Cannabis auch? Und ja, was macht man dann?
Ja, also bei regelmäßigem Cannabiskonsum passt sich natürlich der Körper an die hohe Menge an. Ne, das führt dazu und das ist bei allen Drogen so. Das kann bei Tabak genauso sein, sind nur andere Rezeptoren bei den Opioiden. Das bedeutet, wenn etwas sehr hoch ist, das angeboten wird, dann führt es dazu, dass diese Rezeptoren ihre Empfindlichkeit abnehmen oder reduziert werden und die Rezeptorendichte verringert wird. Und das führt natürlich zu einer reduzierten Wirkung bei gleicher Dosis. Und das haben wir logischerweise auch bei den CB1-Rezeptoren, also führt man Cannabis von außen zu, nimmt die Empfindlichkeit ab und die Rezeptorendichte wird verringert. So, das kann man dann so sehen, dass ein langfristiger Konsum auch von Cannabis im Allgemeinen dazu führen kann, dass man etwas mehr konsumieren muss, um die gleiche Wirkung zu verspüren. Allerdings, und jetzt kommen wir zur guten Nachricht, die Toleranzentwicklung, und das ist es ja, was ich gerade beschrieben habe, ist bei Cannabis in der Regel langsamer und deutlich moderater als bei Substanzen wie Opioiden. Und eine kurze Pause vom Konsum führt oft dazu, dass wir so ein Reset haben, wie ich so ein bisschen flapsig sage, so dass die Toleranz wieder zurückgeht und der Konsum von Cannabis wieder zu den gewohnten Effekten auch im medizinischen Bereich führt. Also man muss nicht, wie man bei Opioiden kennt, das Produkt wechseln, die therapeutische Dosis anpassen, sondern man kann ganz gut im medizinischen Cannabisbereich durch regelmäßige Dosen eine dauerhafte Wirkung erzielen. Und das ist tatsächlich die gute Nachricht.
Ja, das klingt wirklich gut. Jetzt gibt es ja, Sie haben ja auch da von Drogen gesprochen. Klar, wissen wir ja alle, Opioide sind Drogen, Cannabis-Drogen, Tabak, Alkohol, es gibt ja ganz viele Drogen. Aber bei Drogen gibt es immer wieder das Thema Sucht. Und viele haben ja auch Angst, wenn man sagt, ja, wir könnten da mal vielleicht Cannabis verordnen vor der Sucht. Was können Sie uns dazu sagen? Und gibt es auch da Unterschiede bei Männern und Frauen?
Ja, natürlich. Und man muss es sagen, Medizinalcannabis kann und das Wort ist kann, unter bestimmten Umständen süchtig machen, aber die Wahrscheinlichkeit für eine Abhängigkeit ist im Vergleich zu anderen Substanzen wie Alkohol, Nikotin und Opioiden in der Regel als deutlich geringer einzuschätzen. Ich möchte vorher noch zwei Definitionen oder sagen, welche zwei Hauptarten von Abhängigkeit gibt es grundsätzlich. Das eine ist die psychische Abhängigkeit. Das ist auch die häufigste Form der Abhängigkeit von Cannabis. Also das ist so, die Nutzer haben das Gefühl, ohne die Substanz kann ich nicht mehr die Effekte haben. Also es ist mehr eine Abhängigkeit sozusagen in der Seele, im Kopf. Diese körperliche Abhängigkeit, was man ja kennt von den, zum Beispiel von den Opioiden, das ist bei Cannabis eher viel, viel seltener und auch viel deutlich weniger ausgeprägt als bei vielen anderen Drogen. Kann aber, wenn man das in sehr intensiven Konsumbereich nimmt, eher auftreten. Das wäre dann tatsächlich eher im Freizeitbereich bei Männern zu sehen. Bei THC, wie ich schon vorher sagte, gibt es bei regelmäßigem Konsum eine psychische Abhängigkeit, vor allem wenn es über längere Zeit zur Symptomlinderung verwendet wird. Das bedeutet, Frauen können, und das haben wir schon ausgiebig in unserem Gespräch thematisiert, können stärkere psychoaktive Effekte erleben, was damit eben einhergeht, dass sie eine stärkere psychische Abhängigkeit haben können. Und das liegt an dieser erhöhten Empfindlichkeit des CB1-Rezeptors, es liegt an den Östrogenen. Und bei Männern ist das tatsächlich eher selten. Aber wenn es physische Abhängigkeiten gibt, also körperliche Abhängigkeit, dann gibt es so Entzugserscheinungen wie Reizbarkeit, Schlafstörungen, Appetitverlust oder eben auch dann verbunden mit Ängsten, wenn der Konsum plötzlich gestoppt wird. Aber wie ich schon sagte, Medizinal-Cannabis-Präparate haben dann erstmal nicht in diesen hohen Dosis, aber wenn sie in den hohen Dosis verwendet werden müssen, dann wird er oft noch ein Präparat eingesetzt, das noch eine zweite Komponente hat, das auch in den Pflanzen ist. Das ist ein Cannabinoid, ja, ein Präparat CBD. Und diese CBD-reicheren Präparate werden dann eben noch hinzugefügt, weil die haben deutlich weniger psychoaktive Effekte. Letzten Endes muss man aber zugeben, und das ist jetzt bei allen Drogen so, manche Menschen, man weiß es nicht warum, sind genetisch schlicht anfälliger für eine Suchtentwicklung. Das nennt man so eine genetische Prädisposition, zum Beispiel eine Familiengeschichte von Suchtverhalten, und die erhöhen letzten Endes einfach die Abhängigkeit von Cannabis. Aber wie ich schon sagte, wenn es auftreten kann, dann doch eher im Freizeitbereich, wenn man sehr hohe Dosen nimmt, und deswegen beim medizinischen Gebrauch tritt es eher selten auf, aber dann ist es dann die psychische Abhängigkeit. Und die würde dann natürlich dann eher so ein bisschen auch bei Frauen sein können, weil diese CB1-Rezeptoren einfach deutlich empfindlicher sind.
Also könnte ich jetzt sagen, wenn man Cannabis verordnet, egal bei Männern oder bei Frauen, dann ist es günstig, wenn man THC plus CBD verordnet. Und wir haben ja auch schon häufiger darüber gesprochen, über die Art der Zubereitung. Das heißt, gibt es da nochmal vielleicht neuere Untersuchungen zum Thema Verrauchen, Verdampfen gegenüber jetzt Kapseln, Tropfen, was jetzt Sucht, zum Thema Sucht?
Ja, also ich denke natürlich, dass die Präparate, die zubereitet sind in Kapseln, und die sind einfach günstiger, weil die sind viel deutlich kontrollierter. Man weiß ja tatsächlich dann auch, was der Patient oder die Patientin zu sich nimmt. Das weiß man ja nicht, wenn man das verraucht oder verdampft. Also ich denke, auch da ist die Kontrolle auch von Seiten des behandelnden Arztes oder Ärztin oder eben Therapeutin deutlich besser zu steuern, ne? Und auch zu sehen, wie passe ich die Dosis an. Und man rät ja auch, dass man bei Frauen eher mit niedrigen Dosen anfängt und schaut, wie reagiert der Körper drauf. Ne? Weil wir wissen ja auch gar nicht, wie ist die genetische Disposition, wie sind die Rezeptoren eingestellt und so weiter.
Ja. Was bleibt uns jetzt noch für die Zukunft? Was müssen wir noch weiter forschen?
Also da könnte ich wahrscheinlich einen eigenen Podcast machen. Ja, also ich denke, was so die Fragen sind, von meiner Seite aus, ist natürlich alles sehr subjektiv. Ich würde sagen, wir müssen noch viel mehr erforschen, wie Sexualhormone und das körpereigene Cannabinoidsystem interagieren. Das sind tatsächlich auch die Gegenstand der aktuellen Forschungen und dann natürlich noch viel mehr gesteuert auf bestimmte Erkrankungen wie die Endometriose, was macht es genau in der Schwangerschaft, was sind die langfristigen Auswirkungen, das wissen wir eigentlich noch gar nicht. Na, erst jetzt, wir haben ja, das wurde ja bestimmt schon thematisiert in früheren Podcasts, das ist ja erst seit ungefähr 1,5 Jahren, ist das freigegeben. Es ist auch jetzt viel einfacher zu verordnen, weil es nicht mehr unter dieses Betäubungsmittelgesetz fällt. Und jetzt wissen die aber auch gar nicht, was passiert ist, wenn Menschen, ne, längerfristig, auch Frauen und Männer, also geschlechtsabhängig, dieses Cannabis nehmen. Was passiert in 5 Jahren? Was passiert in 10 Jahren? Das wissen wir noch nicht. Wir wissen auch noch gar nicht genau, wie hängt das zusammen mit der Genetik. Ich hatte ja gesagt, naja, es gibt eine genetische Disposition. Aber so ganz genau, wie ist das denn mit dem Polymorphismus, also der von diesen Rezeptoren? Das heißt, Polymorphismus bedeutet, dass es verschiedene Ausprägungen gibt von diesen Rezeptoren genetisch gesehen. Man weiß auch gar nicht, und das finde ich auch eine ganz spannende Frage, wie ist das vielleicht ein möglicher Ersatz für die Opioide in der Schmerzbehandlung? Müssen wir ganz andere Dosen nehmen? Müssen wir ganz andere Zusammensetzungen nehmen? Weil, wie ich hatte ja gesagt, es gibt eine viel geringere Abhängigkeit, also körperlicher Art auch. Die Toleranzentwicklung ist nicht so ein Problem, oder ist eigentlich, wenn man so möchte, wenn man es dann absetzt, ist eigentlich die Toleranzentwicklung wieder weg. Und das weiß man noch nicht. Und ich denke, es gibt noch viele wichtige Fragen, und das Geschlecht ist für mich einer der Hauptpunkte, die immer mitgedacht werden, wenn wir in die Forschung der Zukunft denken.
Ja, vielen herzlichen Dank. Das war ja jetzt wieder mal ein sehr, sehr schöner Podcast, vieles erfahren. Und ich fasse jetzt noch mal kurz zusammen. Also wir haben uns jetzt unterhalten, was ist der Unterschied im Cannabisgebrauch bei Männern und Frauen. Und das Erste, was noch mal wichtig ist, Cannabis im medizinischen Bereich ist was ganz anderes als im Freizeitgebrauch. Wir haben im medizinischen Bereich wirklich eine ordentliche Qualitätssicherung. Wir haben das pharmazeutische Standards, die festgelegt werden. Wir wissen, welche Zusammensetzung das ist. Es ist ein Arzneimittel, es ist verschreibungspflichtig. Und das ist was ganz anderes, was da so im Freizeitgebrauch benutzt wird. Da weiß man ja oft nicht so ganz genau, was man jetzt da kriegt, wie viel von diesem THC oder CBD, die beiden wichtigen Faktoren, die wir ja schon mehrfach erwähnt hatten, auch in anderen Podcasts, was da genau drin ist. Ja, und zum Thema Frauen. Frauen nutzen Cannabis vor allen Dingen im medizinischen Bereich. Und das hängt wohl damit zusammen, dass die Frauen sogenannte Cannabinoid-Rezeptoren und vor allen Dingen das CB1, die im Gehirn und im ZNS vorkommen, viel in einer viel höheren Dichte besitzen als Männer. Das heißt, es wirkt dann natürlich auch ganz anders. Und was dazu kommt, die weiblichen Hormone, vor allen Dingen das Östrogen, steigern die Empfindlichkeit dieser CB1-Rezeptoren. Das heißt, Cannabis wirkt dann auch deutlich stärker. Und da hat man auch festgestellt, dass das auch nochmal während des Eisprungs hochgeht. Das ist also schon ganz interessant. Während des Testosteron, was ja bei den Männern das führende Hormon ist, eher dämpfend wirkt. Und die Frauen spüren deswegen auch deutlich stärkere therapeutische Wirkungen, so auch bei Schmerz oder auch bei Angstzuständen. Und was noch dazu kommt, wir Frauen haben einen höheren Fettanteil als Männer und das THC liebt das Fett, wird da auch sehr viel länger gespeichert. Und die Abbauenzyme sind bei den Frauen dann auch noch nicht ganz so aktiv wie bei den Männern und deswegen wirkt auch da das Ganze nochmal etwas länger. Wir haben uns dann nochmal unterhalten, auch was macht es denn dann bei der Fortpflanzung? Da ist es ja auch ganz wichtig, gerade wenn Frauen es jetzt zum Beispiel wegen Menstruationsbeschwerden oder Endometriose nehmen und noch einen Kinderwunsch haben. Also wir wissen noch nicht so ganz genau, was in der Schwangerschaft passiert. Es gibt einige Hinweise, dass es den Föten doch durchaus beeinträchtigen kann, dass das Geburtsgewicht runtergeht, dass eventuell sogar neurologische Schäden auftreten. Wir wissen auf jeden Fall, dass das THC, die aktive Komponente, über die Plazenta eben zu dem Ungeborenen gelangen kann und deswegen ist es natürlich in der Schwangerschaft nicht unbedingt anzuraten. Wenn man jetzt schwanger werden will, dann muss man auch wissen, dass es die Eireifung beeinflussen kann, der Menstruationszyklus kann gestört werden und es kann über längere Zeit benutzt auch zu Fruchtbarkeitsstörungen kommen. Aber auf der anderen Seite berichten viele, dass es eine steigernde Wirkung auf die sexuelle Lust hat und auch auf eine Entspannung. Bei Männern weiß man, dass Cannabis auf die Spermienbeweglichkeit sich ganz extrem auswirkt, dass aber sowohl die Zahl als auch die Qualität der Spermien immer beim Langzeitgebrauch abnehmen. Und ja, da fehlen aber auch noch, denke ich, weitere Untersuchungen. Vor allen Dingen in der Schwangerschaft haben Sie auch erwähnt, dass wir das unbedingt noch weiter forschen müssen. Wir haben uns auch darüber unterhalten, wie das jetzt ist, wenn wir normalerweise Opioide und andere Drogen benutzen, dass man da ja eigentlich immer wesentlich mehr braucht, wenn man das über längere Zeit nimmt, weil die Rezeptoren nicht mehr so gut reagieren oder auch die Rezeptordichte abnimmt. Das ist bei Cannabis ein sehr langsamer Prozess, sodass also man lange Zeit das wirklich deutlich stabil halten kann. Und wenn man eine kurze Pause macht, dann gibt es einen Reset und die Rezeptoren funktionieren wieder. Sucht ist immer ein Thema bei Drogen und natürlich auch bei Cannabis, Medizinalcannabis richtig eingesetzt und am besten eben auch als Tropfen oder Kapseln, wo man genau weiß, was genommen wird und wie viel von THC und CBD da drin ist, wird deutlich weniger süchtig machen als im Freizeitgebrauch. Und da haben Sie auch gesagt, muss man natürlich auch nochmal unterscheiden zwischen einer psychischen Abhängigkeit und einer körperlichen Abhängigkeit. Und da ist, wie gesagt, im Medizinalcannabisgebrauch das eher nicht zu befürchten. Was man natürlich nicht beeinflussen kann, dass es genetische Prädisposition für Sucht gibt. Und das wissen wir auch noch nicht so genau, wie das funktioniert. Aber da werden auch noch weitere Forschungen sicher kommen. Und das ist auch das, was in der Zukunft noch kommen müsste. Wie sieht's aus? Nochmal ganz genau geguckt. Langzeitauswirkungen, was macht es in der Schwangerschaft, wie genau sind diese Sexualhormone und das CBD, also das Cannabinoid-System, wie spielen die zusammen und ja, und was macht die Genetik? Auch das ist vielleicht nochmal wichtig. Und Sie hatten gesagt, das ist auch die Frage, kann es Opioide ersetzen? Vielleicht da noch ganz kurz aus meiner Erfahrung, wenn man Cannabis und Opioide kombiniert, kann man die Opioide oft reduzieren und die Patienten haben einen besseren Schmerzlinderung. Jo, das war ganz schön viel, liebe Frau Professor Fleiderer. Das hat wieder unheimlich viel Spaß gemacht. Ganz herzlichen Dank dafür.
Sehr gerne. Es hat mir auch Freude gemacht.
Ja, für Sie, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, wichtig. Es gibt noch viele weitere interessante Themen im Podcast Schmerzmedizin konkret und die finden Sie alle in unserer Mediathek. Neue Podcasts mit spannenden Themen erscheinen zudem alle 14 Tage donnerstags. Hören Sie rein, sagen Sie es weiter. Fürs Erste bedanke ich mich ganz herzlich bei allen, die uns zuhören. Bleiben Sie gesund, schalten Sie wieder ein, wenn es heißt Hallo und herzlich willkommen zu Schmerzmedizin konkret, dem Podcast der Deutschen Gesellschaft für Schmerzmedizin.
Haben Sie Fragen oder Anregungen zu diesem Podcast? Wir freuen uns über Ihre Nachricht per WhatsApp. Als Text, Sprache oder Video an die Nummer 0151 2810 26 35 oder schicken Sie uns eine E-Mail an info-podcast@dgschmerzmedizin.de. Alle Infos finden Sie auch noch einmal in den Shownotes.